Gelobt sei Jesus Christus, unbefleckt empfangene Mutter vom Sieg. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Mann, welcher Jesus die Frage stellte, sind es nur wenige, die gerettet werden? Diese Frage hat ihn scheinbar sehr beschäftigt. Wer wird in den Himmel kommen? Scheinbar hat er sich die Frage auch für sich selbst gestellt, ist er mit dabei? Oder nicht? Scheinbar hat der Herr in einer Predigt die Menschen auch aufgerüttelt und zur Wachsamkeit aufgerufen, vermute ich, dass ihn diese Frage so sehr beschäftigte. Und Jesus gibt eine sehr interessante Antwort. Er vergleicht den Eingang in den Himmel mit einer engen, schmalen Türe, durch die man sich hineinzwängen müsste. Und dieses Bild haben alle sehr gut verstehen können. Denn gerade auch damals gab es oft kleine, schmale Türen, durch die man wirklich sich hineindrängen, zwängen musste, damit man in diesen Raum hineingehen konnte. Und dieses Bild finde ich sehr beeindruckend eigentlich. Es macht deutlich, dass es nicht so ist, dass jeder in den Himmel kommt oder glaubt, es würde reichen, wenn er ein paar fromme Gebete verrichtet und dann würde er direkt in den Himmel spazieren, wie das heute ja oft so angenommen wird. Der Herr sagt, bemüht euch mit allen Kräften, mit all dem, was ihr seid und was ihr habt, bemüht euch darum, um durch diese Türe gehen zu können. Er spricht auch nicht von mehreren Türen, die in den Himmel führen, sondern eine Türe. Und durch diese Türe sollte die Seele einst eingehen in die himmlische Herrlichkeit. Aber es stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, wie gelange ich dorthin? Wenn man natürlich sich bemüht, die 10 Gebote zu lesen, zu verinnerlichen und zu halten, wie auch die Bergpredigt, da ist man auf dem besten Weg, dorthin zu gelangen. Auf dem besten Weg. Aber was am allerwichtigsten ist, das ist das, was im 1. Gebot Gottes enthalten ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was wir haben und sind. Wir sollen Gott den 1. Platz im Leben einräumen. Und das ist ja oft das Problem, dass man ja vielleicht gar nicht so diese Liebe verspürt zu Gott. Manchmal ist es ja auch so, dass gar nichts da ist. Oft über einen längeren Zeitraum hat man gar kein Empfinden dafür. Man lebt geistig vielleicht in einer geistlichen Trockenheit. Oder es ist so, dass man ständig vor dem lieben Gott wegläuft, alles andere tut, nur nicht um zu beten oder um in die heilige Messe zu gehen. Dass man das ständig verdrängt und nur immer auf der Jagd, auf der Suche nach was anderem ist. Dass man immer so flüchtet vor Gott. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um ständig dem Ganzen immer aus dem Weg zu gehen oder sich entschuldigt, mit unglaublich viel Arbeiten, was man alles zu tun hat. Und dabei geht man im Grunde genommen auf die Falle ein, die der Teufel stellt. Geh Gott aus dem Weg, suche ihn nicht. Suche dein Glück und deine Erfüllung in dieser Welt, aber nicht bei Gott. Das ist die Falle Satans. Kein anderer steht dahinter, der sich freut, schadenfreudig darüber freut, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht in die heilige Messe gehen und den Glauben nicht leben. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder auch darum bitten, vor allem im Rosenkranzgebet, da heißt es ja, der in uns die Liebe entzünde, den Glauben vermehre, die Hoffnung stärke. Da beten wir ja besonders um diese 3 göttlichen Tugenden, dass sie uns immer wieder neu geschenkt werden. Natürlich hat man Tage, wo es eben einem nicht so gut gelingen mag. Aber ich darf und soll immer wieder darum beten, Herr, gib mir die Gnade und die Sehnsucht, dich über alles zu lieben, dich mehr zu lieben als alles andere. Und immer wieder auch zu schauen, in dem, wie ich spreche, wie ich handle, was ich tue, bringt es mich und andere weiter zu Gott oder führt es mich von ihm weg? Heute Morgen war das, hat mir eine Frau erzählt, war gestern unterwegs mit einer Gruppe und die hat dann auch noch eine Stadtführung gehabt und sie wollte unbedingt in die Kirche. Dann haben die anderen gesagt, nein, da brauchst du jetzt nicht hingehen, wir machen ganz andere Dinge. Dann hat sie gesagt, nein, und ich gehe jetzt in die Kirche. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ich habe den freien Willen, ich gehe jetzt in die Kirche zu Jesus. Und wie recht hat sie gehabt. Sie hat gesagt, dort bin ich zur Ruhe gekommen. Dort bin ich zur Ruhe gekommen und konnte auch wieder beten und mit dem Herrn, beim Herrn sein und mit ihm sprechen. Und das ist so wichtig. Wir müssen oft auch uns abgrenzen und Entscheidungen treffen für Gott, für das, was auch unserer Seele gut tut und was unserem Heile dient. Das ist ganz entscheidend. Jesus spricht von den Menschen, die mit ihm gegessen, getrunken haben, die ihn gut gekannt haben. Da heißt es, sie werden anklopfen und dann sagen, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Ja, wie kommt es denn? Das war natürlich besonders auch an die Pharisäer gerichtet und an jene, die nicht Jesus annehmen wollten, die sich seiner Botschaft gegenüber verweigert haben. Sie wollten sie nicht annehmen. Sie waren nicht bereit, an ihn zu glauben. Es war der Stolz. Liebe Gläubige, es reicht nicht aus, die religiösen Pflichten zu tun, aber den Glauben sonst nicht zu leben. Wenn jetzt jemand in die Heilige Messe geht, empfängt die Heilige Kommunion und ist zu Hause unaushaltbar, grandig und massig, ja, dann frage ich mich, was geschieht denn in diesem Menschen? Wen hat er denn empfangen? Warum ändert er denn sein Leben nicht? Wir müssen immer wieder sagen, durch jede Feier der Heiligen Messe, durch jede Heilige Kommunion soll es uns immer wieder etwas verändern. Und dass wir daran denken, Gott könnte uns auch heute rufen in die Ewigkeit. Und was bringe ich mit? Bringe ich zu meinem Glauben auch die guten Werke, die guten Worte und Taten mit? Und die sind so wichtig. Der Herr will uns im Grunde genommen durch dieses Evangelium auch sagen, wir müssen immerzu bereit sein, bereit sein, weil ja keiner den Tag noch die Stunde kennt, in der er gerufen wird. Und das bedeutet zum einen die geistige Wachsamkeit, dass ich nicht in der Todsünde, in der schweren Sünde lebe. Und wenn dem so ist, wenn jemand wirklich sehr gefallen ist, hat vielleicht auch nicht gleich die Möglichkeit, zur Beichte zu gehen oder lebt in einem Zustand, der es ihm vielleicht momentan noch nicht möglich macht, zur Beichte zu gehen, dann sollte er aber Gott aus tiefstem Herzen um Vergebung bitten und oft den Barmherzigkeitsrosenkranz beten und bitten, dass der Herr ihn aus dieser Situation herausführt und wieder in den Stand der Gnade hineinruft, in den Stand der heiligmachenden Gnade. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir immer das im Blick haben, auch im Blick auf andere Menschen, wenn es an Sterben geht, dass wir dann besonders die Barmherzigkeit Gottes für den Sterbenden erbitten. Gerade durch den Barmherzigkeitsrosenkranz dürfen wir so Großes erhoffen, erbitten und erflehen für uns selbst und auch für andere. Also die geistige Wachsamkeit. dann brauche ich keine Angst haben. Natürlich ist es oft so, dass der Mensch, wenn es auf Sterben zugeht, Angst bekommt. Und da ist es dann auch wichtig, dass man für ihn betet. Dass man für ihn betet und auch besonders die Gottesmutter bittet und den heiligen Josef und die Engel und Heiligen, dass sie doch dem Sterbenden begleiten mögen auf diesem letzten Weg in die Ewigkeit. Und darum ist es ja auch so trostreich, wenn wir das Ave Maria beten, dass wir auch gleich darum zum Bitten um eine gute Sterbestunde. Also das ist vor allem für das Geistliche gesehen und dass man oft dann die Sakramente empfängt, auch die Krankensalbung, wenn es möglich ist, oder wenn jemand am Sterben ist, dass man den Priester ruft, damit er ihm noch die Krankensalbung spenden kann. Und das andere ist auch das Weltliche, dass man es immer wieder auch ordnet, dass man ein Testament auch hat, dass man es über jemanden übergibt oder auch ordnet, wie soll es sein, wenn ich sterbe. Ich habe es jetzt schon wiederholt erleben müssen, dass zum Teil tiefgläubige Christen, die ein Leben lang mit Gott gelebt haben, in die heilige Messe gegangen sind, für die Gott so wichtig war, aber die Kinder haben zum Teil den Glauben verloren und dann ist der Vater oder die Mutter gestorben und man hat es in der Kirche gar nicht mehr gemeldet, dem Pfarrer gar nicht mehr informiert. Man hat nur noch ein rein weltliches Begräbnis gehalten. Und ich möchte Sie wirklich bitten, schreiben Sie das auf, was Sie wünschen, wie Sie es wünschen, wo Sie beerdigt werden möchten. Wir Priester müssen das alle tun. Wir müssen das festlegen, wo wir beerdigt werden möchten, wer das Requiem halten sollte und so weiter. Das muss alles bei uns schriftlich hinterlegt sein. Und das ist wichtig, gerade auch wenn man Kinder hat, die jetzt vielleicht mit der Kirche nicht so viel am Hut haben. Klären Sie diese Dinge, dass sie dann wirklich auch, dass man wirklich ein christliches Begräbnis bekommt, ein Requiem, eine richtige Beerdigung. Und das ist etwas Wunderschönes, wenn auch der letzte Weg eines Menschen, wenn er verstorben ist, begleitet wird durch den Dienst des Priesters und der Kirche. Was gibt es Schöneres, wenn viele Menschen auch kommen zu einer Beerdigung? Viele lassen sich nur noch anonym beerdigen. Ja, ich lebe doch nicht anonym. Ich bin doch nicht unsichtbar für die Welt. Ich lebe doch mit in der Welt und mit der Gesellschaft. Und wenn viele Menschen kommen zu einer Beerdigung und mitbeten, mit die heilige Messe feiern, was ist das Schönes und Wertvolles für den Verstorbenen? Ich habe es mir jetzt wieder gedacht, es ist ja vor kurzem mein ganz lieber Mitbruder ja verstorben, ganz plötzlich durch einen Unfall verunglückt. Und wie viele Priester da waren, wie viele Gläubige, was hat das dem Verstorbenen, was war das für ein Segen für ihn, dass so viele Priester konzelebriert haben und so viele Menschen auch für ihn gebetet haben. Also wie gesagt, denken Sie auch darüber nach, wir leben nicht anonym, wir leben in Gemeinschaft, wir leben in der Ewigkeit, nicht anonym. Da hocken wir nicht ganz hinten in der Winkel drin, wo uns niemand sieht. Das ist nicht so. Wir sind Teil der Kirche, Teil der Gemeinschaft der Kirche. Und als solche sollten wir auch, liebe Christen, die Feste feiern im Leben, aber auch wenn wir gestorben sind. Ein christliches Begräbnis, finde ich, ist was Wunderbares, den Menschen seine Seele zu begleiten mit unserem Gebet, mit der heiligen Messe und Gott um Erbarmen zu bitten und dass er diesem Menschen dann den ewigen Lohn geben möge und dass seine Sünden vergeben werden mögen und dass die Gottesmutter, vielleicht wo er so viel auch zu ihr gebetet hat, in besonderer Weise auch ihn empfangen darf in alle Ewigkeit. Amen.